Hallo und herzlich willkommen zum Aromafreundin-Podcast. Wir freuen uns unglaublich, dass du da bist. Wir sind zwei Aroma-Expertinnen, die dich mit fundiertem Wissen über die Welt der ätherischen Öle informieren möchten. Wir möchten dir hilfreiche Tipps und Tricks an die Hand geben und gemeinsam mit dir deine perfekte Mischung finden. Und bei allen Fragen rund um die Welt der Aromatherapie heißt es ab jetzt, frag doch mal die Aromafreundin. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aromafreundin.
Hallo, ja, ich freue mich, dass ihr da seid und ja, wir müssen gerade lachen, weil es war so lustig gerade. Wir wollten anfangen mit unserem Podcast und dann kam meine Tochter hier rein, die ist 20 und war außer sich und sagte, oh, wir haben gerade Wer bin ich gespielt und ich war Kleopatra und ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und dann waren wir schon so, ja, Kleopatra, toll, ist doch super, ne?
Ägyptische Königin,
ne? Ja, ist doch klasse. Aber natürlich kennen wir Kleopatra aus unserer Duftwelt, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Kleopatra hat mit duftenden Essenzen gehandelt und wenn sie ihrem Liebhaber Marc Antonius, entgegengesegelt ist, hat sie ihre Segel mit Duftwassern beduftet, sodass ihr praktisch ein Wohlgeruch vorausging und sie Marc Antonius schon, bevor er sie überhaupt gesehen hat, regelrecht verführt hat. Toll, oder?
Ja, also die Römer waren ja eh total fanatisch nach diesen Duftessenzen. Aber jetzt mal ehrlich, hatte Kleopatra nicht was mit Cäsar? Das habe ich mich gerade schon gefragt.
Ja, aber Cäsar ist doch relativ bald ermordet worden, oder?
Ach, dann hat sie sich direkt den nächsten Römer gekrallt.
Naja, ne?
Also ich kann nicht verstehen, dass deine Tochter lieber Winnie Pooh gewesen wäre als,
als Kleopatra. Winnie Pooh wäre für sie einfacher gewesen. Also ich würde auch eher Kleopatra wählen.
Ja, und dann in so ein Bad einsteigen aus wahrscheinlich Ziegenmilch.
Eselsmilch.
Sie hat immer Eselsmilch. Und Rosenessenz oder
Oh ja, ja. Da hat sie ja automatisch auch schon den Emulgator mit ins Bad genommen.
Richtig, ne? Den braucht man ja. Also herzlich willkommen in der Historie der ätherischen Öle. Unser Thema für diese Podcast-Folge.
Ja,
und
es passt
so gut, dass Marie gerade damit reinkam.
Ja, sehr, sehr schön. Wie fing das eigentlich an mit den ätherischen Ölen? Ich glaube, zuerst wurde immer nur geräuchert, bevor man dann anfing oder versucht hat, an die ätherischen Öle ranzukommen.
Genau, ne? Also man wusste ja schon immer, dass irgendwie was da drin ist, was man haben möchte. Und tatsächlich ist ja aber auch schon die erste Distille vor Ewigkeiten gefunden worden.
Ja, ich glaube, über 5000 Jahre ist das her, ne?
Ja, also
da... Doch, das war im heutigen Pakistan irgendwo...
Ja.
Neben Afghanistan, irgendwo da...
Genau, also so wird es hier zumindest übermittelt. Also gefunden. Ich glaube, es gibt auch schon wieder neue Belegungen, dass es vielleicht doch noch älter sein könnte. Es sind natürlich ganz andere Distillen, die damals verwendet wurden. Aber das System ist immer noch das gleiche von der Herstellung her. Das haben wir ja in kleiner Tropfen große Wirkung erzählt.
Ganz genau.
Wie denn die ätherischen Öle hergestellt werden.
Aber es ist schon spannend, wie man immer versucht hat, ne, an das ätherische Öl zu kommen oder überhaupt an den Wohlgeruch. Denn auch wenn man eine Pflanze verräuchert, lässt man ja den Dampf aufsteigen, der dann das ätherische Öl mitnimmt. Deshalb ist Räuchern heißt auf Lateinisch Perfumum durch den Rauch, Parfüm. Ne?
Ja, also wir haben ja letztens schon drüber geredet, ob das quasi so die Weiterentwicklung ist oder ist es einfach noch eine zweite Schiene, die sich dann gebildet hat, weil Räuchern ist ja immer noch sehr gefestigt auch. Die das betreiben, die machen das ja mit großem Elan und...
Voller Hingabe.
Voller Hingabe, das war das Wort, was ich gesucht habe.
So sahst du aus. Wir überlegen auch immer mal, dass wir auch mal räuchern. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, aber...
Steht
auf unserer To-Do-Liste. Und wenn wir es jemals gemacht haben, dann erzählen wir euch natürlich davon, weil das ist ja auch ein sehr spannendes Thema.
Genau.
Ja, also so lange wird schon versucht, an die Wohlgerüche zu kommen, über Räuchern, über die Destille, über Duftwässer, Duftessenzen.
Es ging... Auch um den Wohlgeruch, aber es ging halt vor allen Dingen auch um die heilende Wirkung. Weil,
auch darum ging es,
Es gab ja jetzt damals noch keine großen Kliniken, es gab nicht überall Heilkundige, ich will sie noch nicht mal Ärzte nennen, es sind ja eher so Heilkundige. Gut, dann gab es irgendwann mal Frauen, die sich mit den Kräutern mehr beschäftigt haben, die wurden dann verbrannt, weil es waren ja plötzlich Hexen. Also Andrea und ich sind ja PTAs, also auch so Laborgeister.
Ja.
Wir wären auf jeden Fall eine der Ersten gewesen, die verbrannt worden wären.
Auf jeden Fall, ja. Ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist. Ja. Und wir einen anerkannten Beruf haben.
Aber das war ja früher so. Ja. Also da gab es ja dann diese Hexenprozesse und die kannten sich halt dann mit diesem Räuchern aus, die kannten sich mit den Heilsalben aus. Und dann ja, hat die Kirche das ja als bedrohlich empfunden. Und schon gab es weniger Heilkundige.
Genau. Ja, wirklich sehr schade, weil auch ja natürlich ganz, ganz viel Wissen dann verloren geht. Ne? Ja. Die haben ja früher auch nichts aufgeschrieben oder nur sehr wenig. Und das Wissen war dann eben verloren. Aber tatsächlich gab es schon relativ früh die erste medizinische Fakultät, hat man es damals genannt, nämlich im 10. Jahrhundert in Avicenna. Das ist da auch irgendwo in Arabien, wo das alles anfing. Ach Quatsch, nein, nicht in Avicenna. Ich entschuldige mich in aller Form. Es ist in Isfahan und der Arzt hieß Avicenna.
Auch schön.
Diese, ja, so ein bisschen Namensprobleme. Also nein, natürlich gab es diese medizinische Fakultät in Arabien, in Isfahan. Und der erste Arzt, der damit arbeitete, hieß Avicenna. Und der hat viel mit Rosenöl und Rosenwasser gearbeitet.
Ja, Rose ist ja auch eine wunderbare Pflanze. Da kann man ja so viel mit machen. Also alleine Rosenmedizin, da könnten wir wahrscheinlich unsere ganze Woche drüber unterhalten. Mhm.
Also irgendwann gibt es da auch mal einen Podcast.
Ja, vielleicht gibt es mal eine Themenwoche oder so.
Ja, genau. Genau, wenn die Rosen blühen, machen wir mal eine Rosenwoche.
Ja.
Ja.
Gute Idee. Schreibt das auf, sonst vergessen wir das.
Ja, oder ihr müsst uns dran erinnern.
Genau.
Schreibt uns im Sommer, ey, ihr wolltet eine Rosenwoche machen. Genau, wir sind bei sowas ein bisschen vergesslich.
Ja. Ja, wir schreiben das dann auf, aber wir wissen dann nicht mehr, wo wir es hingeschrieben haben.
Ja, passiert. Na gut. Was ich auch noch erwähnen wollte, war, dass im Jahr 800 mit Karl dem Großen wurde dann hier auch wieder der Anbau an Heilpflanzen gefördert.
Ja, nicht nur gefördert, es wurde gesetzlich festgeschrieben, dass die Klöster diese Sachen anpflanzen müssen. Ja.
Ah, okay.
Also Karl der Große hat da dann einiges auf den Weg gebracht. Und ja, dann kam halt die Heilkunde und also die Pflanzen halt dann auch wieder mehr in den Vordergrund. Und es ist ja schon wirklich spannend aufgrund dieses langen Zeitraums, dass die ätherischen Öle und deren Wirkung und natürlich der Duft die Menschen so lange faszinieren.
Ja, ja.
Also ich meine, ich kann es verstehen. Ich bin ja auch auf jeden fasziniert.
Fall. Immer wieder. Aber ich wusste nicht, dass das gesetzlich vorgeschrieben war. Aber klar, es gibt ja auch diese, ne, immer noch die Klostergärten und da fing das ja an. Die Mönche haben dann diese Pflanzen da angepflanzt und die Nonnen und ja auch Hildegard von Bingen, die hat ja auch ganz, ganz viel mit den Heilkräutern gearbeitet und die war ja auch
richtig
Nonne. Ne?
Ja.
Die hat auch viel niedergeschrieben, was ja auch gut ist.
Also ja, ich auch Hildegard von Bingen Medizin, ne? Und Kräuter und
eben,
so. Genau. Ich war letztes Jahr in einem Kloster auf Kreta und das war schon ein verlassenes Kloster und da bin ich auch durch den Garten gelaufen und habe mich dann immer gefragt, okay, welche Pflanzen wachsen denn hier schon wirklich jetzt ewig?
Ja.
Also ich finde das immer irgendwie spannend. Also ich stehe immer an irgendeinem Ort und frage mich, wer der hier schon gestanden hat und wer irgendwas mit den Pflanzen gemacht hat. Und ja, so ein bisschen creepy in meinem Kopf, aber spannend.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall spannend, so mal so mehr in die Geschichte einzutauchen. Ja. Ja, hier hat sich das dann ein bisschen später erst entwickelt, so 15. bis 16. Jahrhundert. Hielt das dann auch bei uns so wirklich Einzug mit den Düften, mit den Aromen und Parfümen.
Ja, und dann kam der Mensch auf eine ganz tolle Idee. Er hat einfach synthetisch die Düfte nachgebaut.
Ja, gut, das kam dann später und das war dann natürlich wieder ein Fluch.
Ja.
Das muss nicht sein.
Also jetzt umgeben uns ja wirklich den ganzen Tag diese bedufteten Sachen, sei es morgens schon im Badezimmer. Mhm. Aber es umgibt uns wirklich den ganzen Tag. Es ist quasi wie eine Duftstudie an sehr vielen Millionen von Menschen. Und mal gucken, wie das ist. Und wir erleben ja auch in der Apotheke immer mehr Menschen, die sagen, ich habe eine Duftunverträglichkeit, ich habe Probleme mit Duftstoffen auf der Haut, es erzeugt immer mehr Allergien.
Genau, ich bin allergisch gegen Duft. Machen Sie Ihre Duftlampe aus?
Ja. Da wir meistens aber Zitrusöl drin haben, frage ich dann immer, ob Sie allergisch sind gegen Orangen oder Zitronen. Und dann sagen Sie nein und dann...
Ja.
Ja, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu
erläutern. Ja, aber man kann dann sehr gut wirklich auch
den Unterschied erklären
und eine Diskussion über Qualität anfangen.
Ja, na? Weil das ist wirklich wichtig, weil wenn man die synthetischen Öle verwendet, kriegt man relativ schnell Kopfschmerzen.
Ja.
es hat einfach gar nicht auch die Wirkung.
Nein.
Überleg mal, die Rose hat über 500 Inhaltsstoffe. Ja. Und wenn ich dann nur die paar Duftmoleküle zusammenmische, die nach Rose riechen, dann fehlt mir die komplette Synergie der anderen Inhaltsstoffe.
Ja, natürlich. Dann
und wenn wir eins gelernt haben in der Prüfung, es kommt auf die Vielstoffmischung an.
Genau, es sind nämlich Vielstoffgemische, unsere ätherischen Öle. Und allein dieses Wort ist schon so herrlich, Vielstoffgemische. Und immer wenn wir so einen Punkt nicht verstehen, warum wirkt dieses Öl jetzt auch noch so, weil wir uns es über den Inhaltsstoff eben nicht so erklären können, dann sitzen wir auch immer da, naja, es ist ein Vielstoffgemisch und es macht die Kombination.
Ja, wir sehen ja auch immer, also wenn wir uns so Monografien gucken, nur so die Hauptinhaltsstoffe. Ja. Und manchmal ist es Milli-Anteil und der macht plötzlich diesen besonderen Duft aus oder die besondere Wirkung. Ja. Also es ist schon sehr spannend.
Das ist spannend, genau. Und wo wir gerade da bei der Qualität sind, bleiben wir doch einfach mal dabei. Mhm. Weil es ist uns ganz, ganz wichtig, dass ihr immer auf eine gute Qualität achtet. Weil nur eine gute Qualität kann euch diese Wirkung schenken, von der wir hier sprechen.
Ja, also gerade wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich will mir was mischen, was mir wirklich wohltuend ist auf Psyche oder Körper, dann wollt ihr ja auch die ganze Wirkung und nicht einen Duftstoff, der euch vorgaukelt, er wäre der Duft.
Genau.
Kann man das verstehen?
Ja, natürlich. Okay. Es riecht nach Rose, aber es ist halt zusammengebaut aus 3-4 Inhaltsstoffen.
Ja, es ist die auch gerne mal irgendwas machen. Irgendwas, ne? Vielleicht mal Rosengeranium und Palmarosa gemischt. Das sind ja wesentlich günstigere Öle. Das sind aber nicht mal Blüten. Also wir mischen ein Gras und wir mischen Blätter. Die riechen dann nach rosig. Mhm. Und schon schreiben wir einfach Rose drauf. Und deshalb ist das Etikett so essentiell.
Genau. So, und jetzt? Jetzt was, bin ich
was,
gespannt.
Was?
Vorhin,
jetzt habe ich Angst.
Ja, vorhin, als wir darüber geredet haben, habe ich gesagt, oh, ich muss mir noch mal überlegen, was alles auf das Etikett drauf muss.
Das hast du dir doch schon angeguckt.
Ja, und dann sagte Svenja, warum musst du das angucken? Ich weiß das. So, ich will es wissen. Zähl mir auf, was aufs Etikett muss.
Okay, also, der Name, der lateinische Name, der Pflanzenteil, das Herstellungsverfahren, also Wasserdampfdestillation, Extraktion, Wasserdampfdestillation hatte ich schon, Kaltpressung, ja, gut. Dann muss eine Chargenbezeichnung drauf, also die Firma, die es herstellt, es muss ja auch eine Rückverfolgung irgendwie geben. Das Herkunftsland muss draufstehen, je nachdem, wie es zugelassen ist, wenn es als Kosmetikum zugelassen ist, steht eine Höchstmenge an Tropfen drauf, die ihr in ein Körperprodukt geben könnt. Und dazu noch Inhaltsstoffe, die nach Kosmetikverordnung deklarierungspflichtig sind. Das kann zum Beispiel auch mal Limonen sein, wo man vielleicht denkt, wieso ist jetzt Limette in dem Öl? Hat jetzt so eigentlich nichts mit Limette zu tun, es ist ein deklarierungspflichtiger Inhaltsstoff nach Kosmetikverordnung. Wenn es nach Bedarfsmittelverordnung zugelassen ist, dann findet ihr darauf so kleine Piktogramme mit Warnzeichen wie nicht verschlucken oder gefährlich für die Umwelt. Also das ist dann auch wichtig, weil das sind ja 100% reine ätherische Öle und wenn man so eine ganze Flasche zum Beispiel jetzt in einen kleinen Weiher geben würde, dann wäre danach wahrscheinlich von der Tierwelt nicht mehr so viel am Leben.
Ich bin aber sowas von beeindruckt.
So, habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, wahrscheinlich ich weiß schon. Nicht, das Pflanzenteil
hattest ich gesagt.
Du? Hattest du, Entschuldigung?
Ja.
Aber was du vergessen hattest, was das Allerwichtigste ist, es muss 100% naturreines Öl draufstehen.
Ja, okay. Das stimmt natürlich, da haben wir jetzt ausgegangen.
Eben, ja. Davon gehen wir aus, weil wir uns nur mit diesen 100% naturreinen Ölen beschäftigen. Bei uns werdet ihr nichts hören, was nicht naturrein ist. Also wir arbeiten nur mit diesen 100% naturreinen Ölen, weil nur die ganze Kraft der Pflanze in sich tragen. Ne? Aber wie gesagt, alles das, was Svenja aufgezählt hat, muss auf das Etikett und da wundert man sich schon, das ist so eine Mini-Flasche, das passt doch da gar nicht drauf. Meistens kann man das Etikett loslösen und dann hat man dann so ein paar Zentimeter langen Papierschwanz und da steht es dann alles drauf.
Ja, also ich habe tatsächlich im Sommer auch eins gekauft, also ein Hydrolat, ohne dass das Etikett so aussah. Aber ich war direkt auf diesem Biobauernhof und die hatten keine eigene Herstellung, aber die hat das da selber hergestellt aus ihren eigenen Pflanzen. Und ich habe sie das dann da abgefüllt und ich habe es mitgenommen. Und dann weiß ich natürlich, wo es herkommt. Also ich war quasi dabei.
Okay, wenn du dabei bist, ist das was anderes, aber wenn du es kaufst, sollte das draufstehen. Wichtig ist auch, dass es immer in braunen Fläschchen ist, weil die Öle sind lichtempfindlich.
Genau, sie müssen immer ein bisschen geschützt werden.
Genau, und also ganz wichtig, guckt euch immer das Etikett an. Steht das alles drauf? Ist das 100% naturreines Öl? Weil nur dann kann es eben so wirken, wie wir es euch hier erzählen. Es gibt auch naturidentische Stoffe, ne? Die sind dann irgendwie nachgebaut. Das ist einfach, ja, da habt ihr nicht die Wirkung.
Ja, vor allem lösen sie halt wirklich Allergien aus. Also wenn man das jetzt, wenn es quasi am Duftrezeptor andockt in der Riechschleimhaut, dann gibt es für den natürlichen Stoff einen Abbauprozess, Entschuldigung. Und der synthetische, ja, der hängt da erstmal fest und der Körper erkennt ihn dann auch als Problem und reagiert darauf. Und viele reagieren dann, also einige reagieren dann halt auch mit einer allergischen Reaktion.
Ja, die bauen sich auch nicht ab.
Ja.
Ne? Also ein 100% ätherisches Öl atme ich ein. Das dockt überall an, wo es andocken
kann,
macht das, was es kann. Und dann atme ich es auch wieder aus. Dann ist es auch wieder weg. Das heißt, es macht mir keine Kopfschmerzen, weil es einfach rückstandslos wieder weg ist.
Ja, außer man ist Frau Schwager und überdosiert Lemongrass.
Ja, gut, es gibt einige Öle mit Inhaltsstoffen, die sollte man nicht so hoch dosieren. Auch das mit dem Lemongrass, das erzählt Sven ja sehr gerne, es wird noch häufig kommen. Irgendwann erzähle ich euch, was passiert ist.
Genau. Wenn man schon mal hier mit so einer, mit einem der besten geprüften Aromaexperten arbeiten darf. Ja, es war davor. Aber da muss man wenigstens die kleinen Schattenseiten auch kurz mal hochhalten.
Okay, ich erzähle euch eben, was passiert ist. Es war vor der Prüfung. Ich wusste noch nicht, dass aldehydhaltige Öle nicht so hoch dosiert werden dürfen. Und hatte in der Apotheke jemanden vor mir stehen, der fürchterlich gehustet hat. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, Tuberkulose ansteckend. Um Himmels Willen. Ich muss das hier wegkriegen. Und dann, als er die Apotheke verlassen hat, bin ich zur Duftlampe gerannt, habe die neu befüllt und habe ordentlich Lemongrass reingemacht, weil Lemongrass ist ja der Allestöter. Und ich dachte, wenn uns jetzt noch was retten kann, dann Lemongrass. Nun ja, innerhalb von wenigen Minuten standen alle Kollegen da und sagten, boah, was riecht hier denn so stark? Die eine sagte schon, oh, ich krieg Kopfschmerzen.
Und ich war wirklich weit weg von Nebler und es kam so, es schwaberte so an mich rein. Ich denke so, was hat sie denn gemacht?
Also es hat niemand Tuberkulose bekommen, es scheint geholfen zu haben. Aber bitte, es gibt Öle, die Wirkstoffe haben, die man nicht überdosieren sollte. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, macht es bitte auch nicht.
Genau, und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, dann fragt doch mal die Aroma-Freundin. Das müssen wir noch üben für die kommenden Folgen. Wir wünschen euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und schaut euch mal eure ätherischen Öle an, dass ihr auch wirklich, ja, das alles aus dem Tropfen rausholen könnt, die beste Qualität habt. Und mir wird gerade angezeigt, ich bin zu schnell.
Nein, ich wollte nur noch sagen, über die Qualitätskriterien könnt ihr auch gut auf unserer Internetseite nachlesen. Da ist das alles nochmal aufgeführt.
Auf
www.aromafreundin.de.
Genau. Und ich habe auch noch eine kleine Info für euch. Ab nächster Woche geht der Podcast dienstags online. Und zwar dann immer jeden Dienstag. Und wir starten mit einer Reihe Detox Dienstag. Und zwar nehmen wir euch mal mit in verschiedene Entgiftungskuren in der Welt der ätherischen Öle. Und ihr dürft uns ein bisschen begleiten, wie wir versuchen, beide bis Ostern ein bisschen zu entschlacken und zu entgiften.
Wir sind gespannt.
Bis dahin wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns am Dienstag.